und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
Und dieser Michael Bär hat 1657 hier in Au eine Zunft gegründet, etwas ganz Außergewöhnliches in einem kleinen Dörflein im hintersten Bregenzer Wald. Jedenfalls hat er gewusst, um solche Bauwerke realisieren zu können, brauchen wir gut ausgebildete Fachleute, also ein Thema, das uns bis in die heutige Zeit verfolgt. Und die kann man nicht irgendwo aus einer Schublade herausnehmen, sondern die muss man selber ausbilden.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Heute machen wir eine kleine Zeitreise, und zwar in die Gemeinde Au des 17. Jahrhunderts. In eine Zeit, in der in diesem kleinen Vorarlberger Dorf Außergewöhnliches geschah. Hier wurde die erste Zunft des Bregenzer Waldes gegründet. Eine Zunft, aus der in 130 Jahren an die 200 international tätige Barockbaumeister und gut 1800 Lehrlinge hervorgingen. Walter Link vom Verein Akkurat begleitet uns bei dieser Reise durch ganz Europa, wo rund 800 Barockbauten im Nachlass dieser erstaunlichen Bregenzer Wälder Baumeister stehen. Und das Beste daran, diese Zeitreise kann man sich nicht nur hier anhören, sondern sich im Barockbaumeistermuseum in Au auch gleich selber anschauen. Zita Bereuter hat das für uns schon gemacht.
Ja, wir sitzen hier in einem sehr schön renovierten alten Bregenzer Wälderhaus im Barockbaumeistermuseum in Au. Und Barock und der Bregenzer Wald, das passt jetzt erstmal nicht so gut zusammen. Walter, du nickst, dass das so aber schon der Fall ist. Das weiß Walter Link. Servus, Walter.
Hallo.
Walter, du bist Hotelier in Au vom Hotel Krone und du engagierst dich für das Barockbaumeistermuseum in Au und hast das auch mit initiiert und gibst hier auch Führungen. Mhm. Und dass sich das Thema sehr interessiert, das merkt man schon, wenn man mit dir in diesen Raum hereingeht, weil du hast uns gleich erzählt, was man kaum glauben kann, dass der Boden, der ausschaut wie ein moderner Holzboden, dass der und das ganze Haus aus dem Jahre 1500, was ist noch?
60, 1560. Es ist auch kein Bregenzer Wälderhaus, weil es nicht diese typische Bauform hat. Es ist ein gemauerter Keller, das Erdgeschoss ist gemauert, was atypisch ist für ein Bregenzer Wälderhaus. Es wäre schon aus Holz. Das war auch da bei der ganzen Umbaugeschichte und Renovierung dieses Hauses das Anliegen des Bundesdenkmalamtes, dass diese historischen Prachtstücke stehen bleiben, also die gemauerte Wand, die Fußböden hier, auch das Täfer in diesem Raum und auch die gestrickten Wände, die bis ins erste Obergeschoss reichen, mussten also erhalten bleiben. Den Rest konnten wir neu errichten, um so auch überhaupt die Möglichkeit zu haben, ein Museum einzurichten. Also der Fußboden und der Türstock, durch den wir in diesen Raum hereingekommen sind, stammen aus dem Jahr 1560, das Täfer Beginn des 18. Jahrhunderts.
Jetzt hast du schon gesagt, es ist aber eher die Ausnahme, dass hier was gemauert ist auch, also gerade im Bregenzer Wald. Und dass die Bauernhäuser eigentlich dafür bekannt sind, dass sie aus Holz sind. Mhm. Und ich frage mich jetzt, wie kommt es, dass Handwerker dann plötzlich so gut mit Stein arbeiten konnten und so berühmte Baumeister im Barock eben geworden sind? Also die haben ja teilweise Weltkulturerbe gebaut, wie, ich zähle jetzt ein paar auf, die Klöster St. Gallen und Einsiedeln in der Schweiz oder die Klosteranlage in Kempten im Allgäu oder die Wallfahrtskirche Birnau oder Weingarten in Deutschland oder selbst bis nach Frankreich, also im Elsass, das Kloster Ebersmünster. Walter, wie kommen die Bregenzer Wälder Handwerker zum Stein oder zum Barock?
Das ist eine sehr gute Frage, die uns auch schon sehr beschäftigt hat. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch darauf hinweisen, dass wir noch bei weitem nicht am Ende unserer wissenschaftlichen Aufarbeitungen sind. Es gibt also laufende wissenschaftliche Bearbeitungen, die verschiedene Fragen beantworten sollen. Zum Thema Bauen mit Stein können wir aber schon so viel sagen, dass der Gründer der Auerzunft, ein gewisser Michael Bär, der die Auerzunft im Jahre 1657 gegründet hat, schon im Jahre 1651 das Kirchlein von Bludesch im Walgau gebaut hat und im selben Jahr die riesige Stiftskirche in Kempten im Allgäu. Das war damals die größte Baustelle in Süddeutschland. Und es war nicht ein Italiener oder ein deutscher Baumeister, sondern ein Bregenzerwälder. Und dieser Michael Bär hat in jungen Jahren den Bregenzerwald verlassen, hat seine Ausbildung in Poisdorf bei Mistelbach in Niederösterreich streng an der tschechischen Grenze gemacht.
Nördlich von Wien, für alle, die sich jetzt
da
nicht so auskennen. Ja.
Also weit weg von hier.
Von Au, ja.
Und dieser Michael Bär hat, nachdem er die Ausbildung abgeschlossen hat, eine Kopie seines Gesellenbriefes kann man hier im Museum besichtigen, ist er 30 Jahre untergetaucht. Wir wissen nicht, was er gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass er dann gelernt hat, auch mit Steinen zu arbeiten. Und er taucht als gemachter und einige sagen reicher Mann im Jahre 1651 auf und bekommt diese großartigen Aufträge. Mhm. Er hat 1651 Kempten gebaut und 1657 hier in Au eine Zunft gegründet. Etwas ganz Außergewöhnliches in einem kleinen Dörflein im hintersten Bregenzerwald. Normalerweise tut man so etwas in einer Stadt. Jedenfalls hat er gewusst, um solche Bauwerke realisieren zu können, brauchen wir gut ausgebildete Fachleute, also ein Thema, das uns bis in die heutige Zeit verfolgt. Und die kann man nicht irgendwo aus einer Schublade herausnehmen, sondern die muss man selber ausbilden. Das hat er auch gewusst und deshalb hat er in der Au diese Zunft gegründet mit drei zünftigen Berufen, wie man das genannt hat, den Maurer, den Zimmermann und den Steinmetz. Das war die Zeit der Gegenreformation, wo die katholische Kirche wieder versucht hat, verloren gegangenes Terrain zurückzugewinnen durch die Reformation. Und man hat mit prachtvollen Bauwerken unter anderem versucht, die Schäfchen wieder in den Schoß der Kirche zu holen. Und das ist natürlich mit diesen Prachtbauten dann geschehen. Und der Michael Bär hat ja sicherlich sehr gute Lehrmeister gehabt. Wo sie genau waren, wissen wir nicht, aber es wird daran geforscht. Ja. Und ich bin sicher, dass wir vielleicht in 2 Jahren diese Frage punktgenau beantworten können.
Vielleicht weiß ja jemand, die oder der den Podcast hört, auch etwas dazu.
Ja, genau, das wäre übrigens wunderbar. Ja.
Aber auch interessant, dass der einfach als reicher Mann hierher zurückkommen konnte. Das war ja auch sehr recht mutig. Es hätte ja auch sein können, dass er hier niemanden getroffen hätte.
Ja, oder dass er vielleicht, ich sage jetzt ein Beispiel, in Wien geblieben wäre, wo er vielleicht bei einem italienischen Baumeister gearbeitet hat. Aber es hat ihn scheinbar wieder zurück in die Heimat gezogen. Ja.
Das muss man sich natürlich auch vorstellen. Du hast gesagt, 1651 hat man in Kempten diese Klosteranlage aufgebaut. Davor war der 30-jährige Krieg. Hat bis 1848 gedauert. Gerade in Deutschland vor allem war alles extrem zerstört. Ja. Und dieses Kloster in Kempten war der erste große Klosterkomplex in Deutschland überhaupt, den man gebaut hat. Also es ist ja auch die Frage, wie kommt dann dieser Michael Bär dazu, zu sagen, das mache ich oder das kann ich. Das war ja ein Millionenbau, nehme ich an, riesig,
ja,
oder?
Wir können uns nur vorstellen, dass er das Know-how hatte. Er wusste, wie man sowas macht, weil er es irgendwo gelernt hat. Dabei war vielleicht bei einem Projekt in Wien oder in Salzburg, wer weiß, so etwas. Es gibt ja verschiedene Bauwerke, die damals schon im barocken Stil realisiert wurden. Es könnte auch Italien sein, die Quelle oder die Wiege des Barock schlechthin. Also das ist alles eine Frage, die wir noch zu eruieren haben. Ja.
Und er kommt also zurück in den Bregenzerwald und gründet diese Auer Zunft, wie du gesagt hast. Mhm. Wie viele Mitglieder hatte denn die oder wer war da dabei?
Also es ist so, dass wir wissen, dass diese gesamte Phase der aktiven Arbeit und Ausbildung in der Auer Zunft über 130 Jahre angedauert hat. In dieser Zeit wurden 1837 Lehrlinge ausgebildet, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Die kann man in den Zunftbüchern nachlesen. Wir kennen an die 200 Meister, die daraus hervorgegangen sind, und darunter auch einige sehr berühmte Persönlichkeiten. Jedes Jahr haben bis zu 1800 Männer, Arbeiter, Facharbeiter, Hilfsarbeiter und Lehrlinge die Region zu Fuß verlassen, um hinauszuziehen auf diese Baustellen, die in Süddeutschland hauptsächlich lagen, in der Schweiz und selbst im Elsass. Man hat dort bis in den Herbst hinein gearbeitet und der Rückkehrtag war im Regelfall der 11. November, der Martini-Tag.
Bis zu 1800 ja. Leute sind da, also ja. Leute, bis zu 1800 Männer, waren das alles Bregenzer Wälder?
War das eine Voraussetzung? Teilweise auch Leute aus dem Lechtal. Mhm. Also es sind sicherlich von anderen Talschaften auch Leute dabei gewesen. In den ersten Jahren heißt es, dass alle arbeitsfähigen Männer aus Au und Schoppernau weg waren. Also die Rolle der Frau war damals eine brutale, kann man sagen. Die Frauen waren nicht nur für die Kindererziehung und die Betreuung der Senioren zuständig, sondern auch für land- und forstwirtschaftliche Arbeiten. Also es gab hier wirklich eine sehr, sehr harte Arbeitsbedingungen für die Frauen. Die haben sich natürlich dann auch dementsprechend, wie soll ich sagen, auf die Hinterbeine gestellt und sich ihren Platz auch geschaffen in der Gesellschaft. Und aus Steuerbüchern wissen wir, dass in dieser Zeit hier in Au bis zu 25% der Haushalte in Frauenhand waren. Also die Frauen haben quasi das Sagen und die Hosen angehabt, wie man so schön sagt, und waren die steuerpflichtige Person im Haushalt, also etwas, was es in keinem anderen Dorf gegeben hat.
Ihr widmet euch im Museum ja auch deswegen auch den Frauen, genau, die hier geblieben sind und hier den Hof am Laufen gehalten haben und das Leben
quasi. Und auch diese teilweise sehr schwierigen Bedingungen. Die Rolle oder die Stellung der Frau war in der Gesellschaft natürlich damals eine nicht so allzu anerkannte. Wenn man dann einem Beispiel das klar macht, allein was auch seitens der Kirche für Druck ausgeübt wurde, eine Frau, die ein uneheliches Kind zur Welt brachte, musste in der Kirche in die Schandbank, das war die letzte Bank hinten drin, und so lange drinnen bleiben, bis der letzte Kirchenbesucher die Kirche verlassen hat. Also Scham über alles, jeden Sonntag. Und ich frage mich dann immer, wo waren die Männer, die dieses Kind gezeugt haben. Ja.
Kommen wir nochmal jetzt zu den Männern zurück. Wenn du sagst, über 1800 Männer sind da aus dem Bregenzer Wald rausgezogen, muss man sich ja auch noch vorstellen, es gab keine einzige Straße hier. Also die mussten wirklich über die Lorena oder Brückele oder
Säumerwege,
auf Säumwegen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja gut, da hat man sich an verschiedenen Orten zusammengefunden. Dort hat man die Partien zusammengestellt und dann ist man losgewandert. Es gab ein interessanter Hinweis in dem Zusammenhang, die reichsten Leute damals waren die Säumer, die also verstanden haben, Waren auf diesen widrigen Wegen über Pässe und so weiter zu transportieren, und die haben also wirklich sehr gutes Geld verdient. Und das war damals sehr angesehen. Auch die großen Bauern, die hatten Machtpositionen, und natürlich die Kirche. Auch in der Zunft gab es die Bruderschaft, die also quasi für das Seelenheil der Zunftmitglieder zuständig war. Da hat man geschaut, dass sie ein anständiges Leben führen, und Spielsucht, viel Weiberei und Alkoholsucht waren Ausschließungsgründe aus der Zunft. Da wurde jemand entlassen, ja.
Ja, das kann man im Museum auch nachlesen. Das war sehr streng. Also dieser Ehrenkodex war eigentlich sehr hoch, damit man in der Auer Zunft dabei sein durfte.
Auch der Eintritt, der Ausdruck Lehrgeld bezahlen, kommt ja nicht von ungefähr. Früher mussten die Eltern Lehrgeld bezahlen für die Ausbildung ihres Sohnes. Und auch der Meister, der den Lehrling ausgebildet hat, musste in die Zunftkasse, in die Zunftruhe, die wir im Museum auch ausstellen, Geld einbezahlen. Und so ist dann dort ein gewisses Kapital entstanden, mit dem man dann auch helfend einschreiten konnte, wenn zum Beispiel ein Arbeitsunfall passierte, wie in der Rankweiler Wallfahrtskirche ein Gerüst eingestürzt ist, 5 Tote, dann war natürlich der Jammer sehr groß, weil da kein Einkommen mehr da war in der Familie. Im Schnitt hatte man damals zwischen 5 und 6 Kindern und jetzt war der Vater nicht mehr da und dann hat man sicherlich aus dieser Zunftkasse heraus auch geholfen, diese Familien quasi an Bord zu halten, bis einer der Buben in der Lage war, durch seine Arbeit dann diese Aufgabe zu übernehmen. Also es war schon eine sehr wichtige Einrichtung, diese Zunft, für die Ausbildung, für die Koordination, für das Abstimmen von verschiedenen Projekten. Es gibt Geschichten, dass Baumeister von weit, weit her aus Mitteldeutschland am Lederlar, am Zunfttag, ich glaube, der zweite Samstag nach Dreikönig, die lange Reise auf sich genommen haben, um an diesem Samstag in Au zu sein, um die Kollegen zu treffen, um zu sehen, wie geht's in der Zunft, wie schaut's mit Lehrlingen aus und so weiter. Man hat vielleicht erzählt, wie es in dem Gebiet läuft und wo vielleicht Potenzial für die nächsten Projekte da sein könnte. Also das stelle ich mir sehr spannend vor, da weiter hineinschauen zu können in diese damalige Geschichte. Ja.
Ich stelle mir diesen Lädeler-Tag jetzt auch recht bunt vor da in Au. Wahrscheinlich hat man da natürlich auch dann ausgemacht, wohin die nächsten Baustellen gehen, schon geplant, nehme ich an. Wann sind die Männer immer losgezogen? Im November sind sie zurückgekommen?
An Josefi im März.
Am 19. März in dem Fall, okay. Das heißt, Sie waren 8 Monate weg und 4 Monate waren Sie hier und haben Sie sich dann in Au wieder um die Familie und Bauernhof gekümmert oder war das dann hier so High Life?
Na gut, die haben sicherlich sich gekümmert. Wenn es landwirtschaftliche Betriebe waren, haben sie wahrscheinlich die Stallarbeit wieder übernommen. Die Buben, die Lehrlinge waren bei den Meistern, die mussten dann in den Wintermonaten zusätzlich zum Lehrgeld noch ein Kostgeld bezahlt bekommen, weil sie ja verpflegt wurden von den Familien der Baumeister. Und dort wurde dann theoretischer Unterricht gegeben. Also Zeichnen war ein Riesenthema. Die Auer Lehrgänge sind ja 2 wunderbare Beispiele, wie man diese Kunst erlernt hat. Und natürlich alles Materialkunde, theoretische Sachen, Berechnungen. Statik war vielleicht auch ein Thema, wobei das ist auch so ein Fragezeichen, wo also das ganze Architekturthema an sich ist ja auch noch ein wenig unerforscht. Wir kennen immer nur Grundrisse und ein paar Aufrisse, aber so richtig statische Berechnungen ist mir nicht bekannt, dass es gibt. Und wir haben da auch immer wieder interessante Besucher in unserem Museum, die aus ihrem beruflichen Hintergrund heraus sehr viel an interessanten Neuigkeiten zu uns bringen. So haben wir in Kürze auch bei uns im Verein einen Vortrag eines deutschen Architekten, der darüber geforscht hat und ein Buch geschrieben hat. Und da wird er uns einmal einführen in dieses Thema Architektur in der Barockzeit. Spannend.
Sehr spannend. Vor allem auch spannend die Tatsache, dass diese Lehrlinge ja schreiben und lernen konnten oder gelernt haben, und zwar 100 Jahre bevor es die allgemeine Schulpflicht überhaupt gegeben hat.
Sehr spannende Geschichte. Also nach dem Motto, wer nicht lesen, schreiben und rechnen kann, kann auch keine Lehrausbildung machen. Also die Voraussetzungen waren sehr, sehr hoch gesteckt. Und da musste die Familie also zusätzlich zu dem ganzen Aufwand der Lehre noch davor den Dorflehrer bezahlen, damit er den Buben Lesen, Schreiben und Rechnen beibringt.
Ah, das hat er schon können müssen.
Das hat er können müssen. Bei der Aufdingung, glaube ich, hat es geheißen, ja.
Du hast schon erwähnt, es gibt 2 Auer Lehrgänge. Mhm. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie eine Bauschule. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, es ist so, eigentlich sind es 2 Sammlungen von einzelnen Blättern, wo Zeichnungen drauf sind, Grundrisse, Säulenkunde, perspektivisches Zeichnen. Also Sachen, die wahrscheinlich die Konzentration der Lehrlinge sehr herausgefordert haben. Und sie bekamen vom Meister quasi eine Vorlage. Das kann ein Grundriss eines Pozzo aus Italien, aus Rom gewesen sein. Und der Lehrling musste dann eine Kopie davon erstellen. Mhm. Und das war natürlich eine sehr große Herausforderung. Mhm. Es gibt bei den Originalen auch Beispiele, wo solche Kopien fehlgeschlagen haben, wo sie dann wirklich nicht gestimmt haben, die Proportionen oder Ähnliches. Die sind natürlich hier jetzt nicht ausgestellt, aber man sieht, ja, ich finde auch, es gibt auch noch ein paar, die müssen wir uns noch besorgen, ja.
Aber man sieht diese Lehrblätter an einem Screen hier, ja, im Museum auch extrem schön, ja, anzuschauen.
Ja, digitalisiert alles, ja.
Ja, und wie genau und akkurat und fein das alles ist, ja, vor allem wissend eben, dass hier kein Computer oder
Und die hat man also in zwei Mappen sozusagen gesammelt. Das waren dann die Lehrgänge 1 und 2, die auch unterschiedlich datiert werden, mit 20 Jahren Unterschied ungefähr, so von 1700 bis 1720. Und die hat man, die Originale, in zwei Häusern, eines in Schopenau, eines in Au, gefunden vor ungefähr, ich schätze, 50 Jahren. Die sind heute im Vorarlberg Museum restauriert und in einem Klimaschrank aufbewahrt, und es wurden Faksimile davon erstellt und, wie gesagt, auch eine Digitalisierung gemacht, und wir konnten solche Kopien dann für unser Museum verwenden.
Du hast jetzt Michael Beer als den Gründer der Auer Zunft schon erwähnt, und im Eingangsbereich vom Museum hängt eine Art Stammbaum von der Zunft mit 4 Familien. Mhm. 2 heißen Beer.
Beer, Tump, Moosbrugger, das sind die Dargestellten, der Michael Beer, der Gründer, dann der sehr berühmte Franz Beer von Bleichten, der ja vom Kaiser Karl dem VI. Geadelt wurde. Der hat sich den Adelstitel von einem Vorsitz in Mellau geholt, die Namensbezeichnung. Und er wurde mit Fischer von Erlach, der ja ein sehr, sehr berühmter Habsburger Baumeister war, in Wien und Salzburg tätig, geadelt. Also die beiden haben es geschafft, vom österreichischen Kaiser geadelt zu werden.
Ein Mellauer Vorsitz und
der
von Erlach, Wahnsinn. Fischer von Erlach kennt man wahrscheinlich schon. Man kennt ganz sicher Schloss Schönbrunn oder die Karlskirche in Wien, und er hat auch in Salzburg die Kollegienkirche und einige anderen Kirchen gemacht. Eigentlich einer der wichtigsten Architekten im Barock überhaupt. Kannten sich die, Beer und Fischer von Erlach?
Das kann ich ehrlich, seriöserweise nicht beantworten. Wäre sehr schön, wenn es da eine Begebenheit gäbe, über die man berichten könnte.
Die kommt noch.
Vielleicht, wer weiß.
Wofür war denn ein Baumeister damals zuständig?
Also der musste zuerst mal den Auftrag an Land ziehen und das Ganze organisieren. Natürlich die Organisation der Baustelle, da waren die Poliere sehr wichtig. Das war entscheidend, ob ein Projekt gelingt oder nicht. Und da haben die großen Baumeister ganz großen Wert darauf gelegt, dass sie sehr, sehr gute Poliere haben, die auch eine Baustelle dann übernehmen konnten. Es gibt in unserem Museum ein Beispiel einer Klosteranlage Engelberg in der Schweiz, wo die ist durch einen Unfall, sage ich einmal, bei einem Schulabschlussfest, ein Feuerwerk, das die Studenten selber fabriziert haben, ist das ganze Kloster abgebrannt, bis auf die Grundmauern. Und den Wiederaufbau hat ein gewisser Johannes Rüff aus Au gemacht. Und der hat dem Abt ein Angebot gemacht: Ich baue dir dieses Kloster schlüsselfertig in 7 Jahren zum Fixpreis von 37.800 Gulden. Das wären heute so um die 10 Millionen Euro. Und der hat dieses Angebot gelegt. Der Abt war natürlich total begeistert, hat aber 2 Gegenofferte noch eingeholt, die nicht zum Zuge kamen. Und in einer Doktorarbeit eines Schweizer Historikers, der sich mit diesem Kloster befasst hat, ist auch diese barocke Zeit natürlich analysiert und dargestellt, und auch die Abrechnung von Johannes Rüff, der tatsächlich nach 7 Jahren ein schlüsselfertiges Kloster um den besagten Betrag abgerechnet hat und übergeben hat. Also unglaublich. Und da gibt es Experten, die sagen, das hat eben diese Bregenzer Wälder ausgezeichnet. Die haben nicht nur irgendwie was Großes machen können, sondern die haben auch Termine eingehalten und Preisangaben eingehalten. Das ist auch ein Thema, das heutzutage
unglaublich. Also kaum eine Großbaustelle, davon und, träumen alle.
Und das ist auch der Grund, warum sie überdurchschnittlich viele Aufträge an Land ziehen konnten. Das war wirklich eine Erfolgsgeschichte von A bis Z, 130 Jahre hindurch.
Also diese Verlässlichkeit.
Genau.
Sind eigentlich dann alle, wenn eine Baustelle fertig war, wieder zurückgekommen oder sind dann auch manche einfach generell geblieben?
Es gibt relativ viele, die vor Ort geblieben sind, die dort Familien gegründet haben. Und durch Zufall bin ich vor ein paar Monaten im Elsass unterwegs gewesen, in Gubbwiller. Dort hat Peter Tumb ein Schloss gebaut für einen Kirchenmann, Kirchenfürsten. Und vis-à-vis von dem Schloss steht eine klassizistische Kirche. Und die hat mich irgendwie interessiert und ich habe aber nichts davon irgendwie gefunden, einen Kirchenführer oder ähnliches. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich dann in Ruhe mal diese Kirche gegoogelt, bin dann draufgekommen, dass sie ein Andelsbucher gebaut hat, also 1820 herum. Und dieser Andelsbucher hat einen jungen Mann aus Reute, einen Kaufmann, ausgebildet, der als Bildhauer ein Riesentalent war. Er hat ihn dann nach Paris geschickt, zu einem sehr berühmten Bildhauer. Von dort ist er nach Rom und dort hat ihn die Angelika Kaufmann unter ihre Fittiche genommen und ihn quasi in die römische High Society der Bildhauerei eingeführt. Und er hat 5 Jahre bei 2 ganz großartigen Römern gearbeitet. Also sie sind überall, findet man sie. Und wenn man genau hinschaut, findet man auch heute noch sehr viele Hinweise. Ja. Also ich kenne allein im Elsass sicher 5, 6 Familien, die ihre Wurzeln mit dieser Barockbautätigkeit haben. Ja.
Wie viele Bauten wurden insgesamt?
Also wir kennen ungefähr 800 Bauwerke, wobei davon auch kleine Sachen sind, Umbauten und Erweiterungen. Ungefähr 200 bis 230 Kirchen- und Klosteranlagen, also bedeutende. Also da sind schon große
Kubaturen. Das sind ja Riesengebäude eben. Man muss sich das wirklich vorstellen, wie man das macht. Ohne Kran, ohne LKW, ohne derartige Hilfsmittel, so riesen Bauten hinzubauen.
Es gibt ja auch diese Laufräder, die Hamsterräder, kennen wir da. Es waren früher teilweise hat man in dieser Zeit solche Krananlagen schon verwendet, wo man einen Stein mit 3 Mann im Rad nach oben gehievt hat. Das hat es schon gegeben.
Wahnsinn. Walter, wir sind da jetzt in einem Raum im Museum oder eigentlich in dem Raum, in dem unter anderem auch die Zunfttruhe oder Zunftlade, das muss man sich vorstellen, wie eine kleine Holztruhe, mit 2 Schlössern. Was hat es damit auf sich?
Ja, da gab es 2 Schlüssel. Einen hatte der Zunftmeister und den zweiten der Kassier oder der Schriftführer.
Ja, dass niemand da heimlich was rausnehmen konnte.
Genau, ja. Und auch heute noch, es gibt ja den Auer Handwerker-Zunftverein nach wie vor. Und der feiert den Läderler, diesen Zunfttag im Januar. Und die kommen dann ins Museum, holen diese Zunftlade, bringen sie in den Festsaal, wo die Jahreshauptversammlung stattfindet. Und da ist die Bürgermusik dabei, die bläst dann wieder einmal am Marsch dazwischen. Und am Abend kommt die Zunftlade wieder zurück. Und man hat früher gesagt, wenn die Zunftlade geöffnet wird, das macht man am Läderler, steht sie offen am Präsidiumstisch sozusagen. Und dann darf jeder sagen, was er will. Wenn man sie wieder zumacht, dann
muss man den Mund halten.
Die strengeren Richtlinien.
Hat dieses Mitgliedsein bei der Auer Zunft auch dazu geführt, dass die Handwerker im Bregenzer Wald generell sehr stolz und selbstbewusst auch sind?
Glaube ich schon, ja. Also ich glaube, das ist auch ein heute noch sehr aktuelles Thema. Wenn man schaut, wie die Handwerksbetriebe bei uns aufgestellt sind, mit welchem Selbstbewusstsein da aufgetreten wird. Nicht nur der Meister und die Gesellen, auch die Lehrlinge schon. Dann ist das schon ein sehr, auch, wie soll ich sagen, positives Zeichen für eine ganze Region. Und die, was wir heute mit dem Werkraum nach außen tragen an Image für Handwerksqualität und so weiter, das haben früher die Barockbaumeister gemacht. Aber im Prinzip ist dieses Gen nach wie vor vorhanden. Ja.
Liegt in der DNA.
Ich glaube schon, ja.
Man sieht hier auch in einem Bereich des Museums, dass da auch ein großer kultureller Austausch eigentlich war, dass diese Handwerker nicht nur ihr Wissen in die verschiedensten Teile des Deutschsprachigen oder bis nach Frankreich getragen haben, sondern von dort auch viel mitgenommen haben. Also Kaffee beispielsweise, der schon, wenn ich das richtig gelesen habe, um 1750 hier im Bregenzer Wald
war. Genau, ja. Das war der letzte Baumeister. Der Johann Ferdinand Behr war derjenige, der den Kaffee in den Bregenzer Wald gebracht hat. Und auch seine geliebte Frau, da muss er über alle Grenzen geliebt haben, der hat da immer tolle Geschenke mitgebracht, unter anderem auch den ersten Regenschirm, den wir im Bregenzer Wald gekannt haben. Und der hat einen sehr schönen Namen gehabt. Er hieß Zwiefler, der Zweifler. Wenn das Wetter zweifelhaft ist, hat man den Zwiefler mitgenommen,
um
im Fall des Falles geschützt zu sein, ja.
Fangen wir auch wieder an, vom Zwiefler zu reden. Sehr schön. Man hat auch, habt da auch ein bisschen die Juppe ausgestellt. Mhm. Auch die kam eigentlich von der spanischen Mode hierher so.
Ja, absolut. Spanische Hofzeremoniell hat bis in kleine Accessoires der Juppe in das Brautbesteck zum Beispiel eine Spuren hinterlassen. Die Frau von Welt sozusagen hat bei der Juppe im Gürtel ein kleines Lederetui mit einem silbernen Messer und einer silbernen Gabel mitgetragen. Und wenn sie auswärts zum Essen war, hat sie das Silberbesteck heraus und hat mit Messer und Gabel gegessen und hat so gezeigt, woher der Wind weht.
Wunderbar.
Sie haben aber auch anderes mitgebracht, die Wanderarbeiter. Es gab sie schon vor der Barockzeit. Und auch nach der Barockzeit waren immer wieder Handwerker aus dem Bregenzer Wald unterwegs im Ausland, zum Beispiel in der Schweiz, und haben im 16. Jahrhundert die Reformation nach Au gebracht. Die Täuferbewegung, die hier in Au eine relativ große Rolle gespielt hat, kam von einem Wanderarbeiter, der aus der Züricher Gegend in die zwinglianische Lehre mitgebracht hat. Und die hat hier sehr fruchtbaren Boden gefunden. Und das hat dann bis zum Exzess geführt, dass zum Beispiel sogar einer dieser Täufer in Eck enthauptet wurde, um ein Exempel zu statuieren. Die Habsburger wollten keine Unruhestifter. Und am Schluss endlich, als das alles nichts genützt hat, hat man sie des Landes verwiesen und sie sind nach Mähren ausgewandert. Und jetzt kommt der Michael Behr und die Frage, warum hat er seine Lehre in Poisdorf an der mährischen Grenze gemacht. War dort ein Täuferhof? Ja. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Eine Version, die momentan bei uns sehr angesagt ist, ist die, dass ein Onkel von ihm als Täufer gehen musste und sein Vater mit ihm eine Reise nach Mähren gemacht hat, um dort zu sehen, wie es ihm geht. Nachdem da alles okay war, sind sie zurück und er hat den Buben bei diesem Baumeister in die Lehre geschickt und ist selber allein nach Au zurück, der Vater. Die zwei haben sich nie wieder gesehen, weil er erst 30 Jahre später wieder aufgetaucht ist. Also auch das eine ganz spannende Geschichte.
Also möglicherweise sogar die Religion als Ursprung für die ganze Auer Zunft.
Interessant. Die Reformation. Und dann haben sie für die Gegenreformation gearbeitet. Das ist eigentlich schon sehr spannend, ja.
Interessant, ja. Also man kann sich stundenlang, und das ist jetzt wirklich nicht übertrieben, stundenlang in diesem Museum interessanten Dingen widmen. Mhm. Es gibt auch ein Video, wo gezeigt wird, wie dieses Haus, das sehr baufällig eigentlich war, wiederbelebt worden ist. Und zwar von einem Verein aus Au mit dem schönen Namen Akkurat. Du bist da auch dabei, man sieht dich auch im Video. Wie kam es zu diesem Verein und eigentlich hat der ja auch dieses Museum initiiert und auch aufgebaut? Mhm.
Es war so, dass dieses Ziel, endlich für die Barockbaumeister und die Auer Zunft ein Museum etwas zu schaffen, hier in Au ist das schon ein lange zurückliegendes Ziel. Und wir haben dann 2019 den Verein Akkurat gegründet, der das Museum betreibt. Und wir haben also hier einen sehr schönen Verein, muss ich sagen, der sehr erfolgreich ist. Wir haben an die 250 Mitglieder, sehr international auch.
Also da kann jede und jeder Mitglied
jeder
werden.
Jeder und jeder kann und soll da Mitglied werden. Und wir haben ein Museumsteam, das die Bernadette Rüscher führt und die ganze Organisation. Wer hat Dienst am Empfang und betreut den Shop? Wer macht die Führungen? Das wird also hier organisiert und läuft sehr, sehr erfolgreich. Und wir konnten bis zum heutigen Tag wirklich aus dieser Arbeit im Museum auch die ganzen Kosten bedienen.
Und man sieht ja auch im Eingangsbereich ein Video eben, ja, wie man dieses Haus umgebaut, ja, hat. Und das Erstaunliche, das waren, wenn ich das richtig verstanden habe, alles HandwerkerInnen aus Au.
Aus Au und Mitglieder der Auer Zunft von heute. Mhm. Wir haben damals, das war die Idee, anstelle am Gerüst jede einzelne Firmentafel hinaufzuhängen, ein großes Transparent zu machen, wo drauf steht: Hier baut die Auer Zunft, gegründet 1657. Das haben wir gemacht und das war wirklich ganz toll. Ja.
Schöner Slogan. Ja. Die Kirchenglocken läuten schon fast zum Ende. Ja. Wir kommen auch zum Ende. Mich würde aber vor allem etwas noch interessieren. Warum wurde die Auer Zunft dann, also diese riesige Erfolgsgeschichte, warum wurde die und wann beendet?
Ja, also die Herausforderung, eine Zunft mit diesen großen Aufgaben weiterhin zu führen, war nicht mehr gegeben, weil es gab vielleicht auch andere Ausbildungsmöglichkeiten und Auftragssituation war anders. Es hat sich alles wieder gewandelt, auch in der Gesellschaft. Die Landwirtschaft hat zugelegt. Es wurde teilweise auch in anderen Bereichen erfolgreich gearbeitet. Die Fettzennerei hat einen riesen Schwung gebracht. In den Häusern wurde Heimarbeit gemacht, Textil. Da haben übrigens die Frauen auch wieder sehr, sehr erfolgreich gearbeitet und teilweise mehr Geld verdient wie die Männer mit dem Hof. Das war natürlich auch eine Spannungssituation. Also da gibt es immer wieder solche Geschichten, die sehr spannend sind. Ja. Mhm.
Walter, zum Schluss würde mich noch interessieren, was dieses Museum auch mit den Auerinnen und Auern, also mit den Bewohnern und Bewohnerinnen hier gemacht hat oder auch mit den Handwerkerinnen. Sind die jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, enger zusammengekommen durch diese Zusammenarbeit oder hat sich da irgendwas verändert?
Also ich glaube, dass das Projekt, das hier realisiert wurde, allein durch den Umbau dieses Altbestandes schon sehr viel Fans gefunden hat im Dorf. Sowohl die tätigen Betriebe, die hier ihre Arbeit eingebracht haben, als auch die allgemeine Bevölkerung hat, glaube ich, schon sehr gespannt zugeschaut, was sich da tut. Und ich habe das Gefühl, dass das schon sehr respektiert wird, auch diese Arbeit, die wir hier in diesem Museum leisten, weil doch das Interesse enorm groß ist und vielleicht viele Zweifler jetzt nach 2 Jahren gesehen haben, dass das schon eine sehr erfolgreiche Geschichte geworden ist.
Zweifler, haben wir ja jetzt gelernt, heißt der Regenschirm und das, ja, braucht man für sonst nichts.
Sehr gut.
Es ist jedenfalls ein kleines Museum, das sehr viel bietet, also wirklich auf so kleinem Raum. Man kann sich stundenlang damit beschäftigen. Ich bedanke mich bei dir fürs Erklären. Kompliment also, ja, auch an den Verein Akkurat, die das alles gemacht haben. Ich sitze da in so einem Sofa, wo auch eine Hörstation ist. Das höre ich mir jetzt auch gleich an. Hier sind 3 Knöpfe, Deutsch, Englisch und eine kleine, also DE und eine kleine Tanne. Mhm. Was kann man hier machen?
Da kann man ein bisschen hineinhören, wie ein Baumeister, der Johannes Rüff, vor seinem Haus steht, Holzscheiter schlägt mit seiner Axt und drüber sinniert, dass er bald über den Rhein hinüber muss in die Schweiz und er sucht noch den ein oder anderen Helfer, der ihm da zur Verfügung steht.
Ich sage vielen Dank und wir hören uns das jetzt einfach an und natürlich drücke ich den Knopf mit der Tanne.
Musik. Ja, und wir machen jetzt noch eine kleine akustische Zeitreise nach Au ins 17. Jahrhundert und hören einen kleinen Schwank aus Meister Johann Rüffs Leben. Zuerst, wie Zita Bäreuther auf Bregenzer Wälderisch. Und wer nicht hundertprozentig alles versteht, was ja vorkommen soll, für die gibt es das Ganze dann im Anschluss auch noch auf Hochdeutsch.
Die kalte Luft bringt der Frühling, sagt man. Was meinst du, Vögele? So kommt man mal nicht gleich schwitzen bei der Schitterie. Ja, ja, also ruckt um. Schon bald müssen wir wieder auf den Weg. Fort von daheim, über den Rhein rum. Klöster und Kirchen wissen nicht von uns selbst. Die Handwerker hören schon beieinander, aber et dann an Kilfe mögt das schöne Lieder.
Hola, hola. Sind er der Johannes Rüff? Der Meister Johannes Rüff?
Da kommt ja einer grad wie bestellt.
Ich hab gehört, er hätte die Arbeit.
Die Kühllüfte bringen den Frühling, sagt man. Was meinst du, Vögelchen? Tja, bald mache ich mich auf die Reise, muss mein Heimatdorf verlassen. Die Klöster und Kirchen wachsen nicht allein. Ich hab zwar mein Kontingent an Handwerkern beisammen, doch bräuchte ich noch Gehilfen.
Johannes Rüff, Meister Johannes Rüff.
Da kommt ja einer grad wie gerufen.
Hab gehört, es gäbe Arbeit.
Das war die Episode Akkurate Pracht, Barockbaumeistermuseum in Au. Gesprochen haben Zita Bäreuther, Michaela Bilgeri und Walter Link. Einspieler, Theaterverein Bietzau für Verein Akkurat. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzer Wald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Waldtourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/podcast. Ich sage vielen Dank fürs akkurate Zuhören. Und bis bald im Bregenzer Wald.